In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Lesung aus dem Buch der Weisheit. Gott liebt den, der mit der Weisheit zusammenwohnt. Sie ist schöner als die Sonne und übertrifft jedes Sternbild. Sie ist strahlender als das Licht. Machtvoll entfaltet sie ihre Kraft von einem Ende zum anderen und durchwaltet voll Güte das All. Wort des lebendigen Gottes.
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich über zwei Kirchenväter sprechen, Boetius und Cassiodorus. Sie haben in den verwirrtesten Zeiten des christlichen Westens gelebt, auf der italienischen Halbinsel. Die Rebellion des Odoaca, eines Gotenkönigs, hatte dem westlichen römischen Reich das Ende bereitet. Derselbe Odoaca musste sich aber dann gegen Theodorius durchsetzen, von Ostgotenkönig, da auch von dieser Seite her Kontrolle über die italienische Halbinsel erreicht werden wollte. Boetius ist zwischen, also circa 480 in Rom geboren worden, und zwar aus der edlen Familie der Anicii. Er trat in die öffentliche Laufbahn ein und wurde schon mit 25 Jahren Senator. Treu der Tradition seiner Familie, die in der Politik tätig war, und überzeugt, dass sich die wichtigen Linien der römischen Gesellschaft auf die Zukunft übertragen ließen, sah er seine Mission darin, die beiden Kulturen, nämlich die klassische römische, mit der neuen Kultur der Ostgoten zu versöhnen und zu vereinen. In der ersten Zeit wurde Boetius von Theodorius sehr geschätzt und war im öffentlichen Leben tätig. Er fand aber immer noch Zeit, sein Wissen auszubauen, und er schrieb Bücher, Schriften über Theologie und Philosophie. Er widmete sich auch der Musik, der Astronomie, der Geometrie. Alles mit der Absicht, die große Kultur aus dem römisch-griechischen Bereich der neuen, erwachenden gotischen Kultur zu übermitteln. Um diese griechisch-römische Kultur wiederzubeleben, benutzte er die Termini, die Ausdrücke, Fachausdrücke, Begriffe der römisch-griechischen philosophischen Kultur, um damit Glaubensinhalte besser erklären zu können. Boetius wurde als letzter Repräsentant des antiken Römertums und gleichzeitig aber schon als erster Gelehrter des Mittelalters bezeichnet, des frühen Mittelalters. Sein wichtigstes Werk ist die Tröstung der Philosophie. Er verfasste diese Schrift im Kerker, und er wollte hier über seine ungerechte Verurteilung schreiben. Er wurde eingesperrt, weil er einen Senator, einen Freund, Albinus, verteidigen wollte, der angeklagt war, aber das war eigentlich nur ein Vorwand, um Boetius einsperren zu können, denn Boetius stand unter dem Verdacht, unter dem falschen Verdacht, eigentlich Sympathien für den den byzantinischen Kaiser zu haben, und damit wäre hier die die Anklage des Hochverrats geltend geworden. Boetius möchte hier im Gefängnis sein eigenes Schicksal teilen mit denen, mit so vielen, die ungerecht verurteilt wurden und werden. Es sind ja Worte von bleibendem Wert. Boetius sucht Weisheit, er sucht Licht und er sucht Trost in dieser Zeit im Kerker. Und genau in dieser Situation schreibt er darüber, wie man unterscheiden muss zwischen den Scheingütern und den wahren Gütern des Lebens. Und gerade im Kerker, da ist ihm das ganz besonders aufgegangen. Die wahre Freundschaft, das wahre Gut, das darf nicht aus unserem Blick gelangen. Die Freundschaft mit Gott, das Gut Gott selbst. Er schreibt auch, dass man nicht in einen Fatalismus verfallen darf, der letztlich keine Hoffnung hat. Es regiert nicht einfach das Schicksal, es regiert die gütige Fürsorge Gottes. Und diese Fürsorge hat ein Gesicht. Man kann mit dieser Fürsorge sprechen, denn Gott ist selbst diese Fürsorge, die sich um uns kümmert. Und so bleibt ihm auch im Kerker noch die Möglichkeit des Gebetes, des Dialogs mit dem, der uns rettet. Zur selben Zeit aber, gleichzeitig auch in dieser Situation, hat er dennoch den Sinn für die Schönheit der Kultur bewahrt. Und er erinnert sich in seiner Schrift an die Größe der großen Philosophen der griechischen Antike, Aristoteles, Platon, aber auch aus dem Römischen Reich, Vergil und so weiter. Auf dieser Suche nach wahrer Weisheit, diese Suche nach wahrer Weisheit ist für Boetius die wirkliche Medizin, das Heilmittel für die Seele. Die wahre Glückseligkeit findet man nur in tiefer Innerlichkeit, so schreibt er. Und auf diese Art und Weise findet er einen Sinn darin, wenn er seine eigene Tragödie betrachtet, ungerecht verurteilt, zum Tode verurteilt. Gegen die wahre Weisheit kann die menschliche Bosheit nicht ankommen, so schreibt er. Die wahre Weisheit regiert mit überragender Güte alles, was da ist. Er lernt auch zu unterscheiden zwischen wahren und falschen Freunden und er lernt den Wert der wahren Freundschaft zu schätzen. Er schreibt: Die wahre Freundschaft eliminiert nicht das Schicksal, auch nicht die Möglichkeit zu beten, mit Gott in Freundschaft zu stehen. Die wahre Freundschaft zu Gott ermöglicht es geradezu. In diesem Hauptwerk, die Tröstung der Philosophie, fasst Boetius praktisch seine ganze eigene Lehre oder das, was er an Wissen in sich ansammeln durfte, zusammen. Widmet euch einem tugendhaften Leben, habt Hoffnung, so schreibt er. Ihr müsst den Himmel erreichen durch eure Gebete, die durch die Demut genährt sind. Lügt nicht, sagt immer die Wahrheit. Habt immer den höchsten Richter vor Augen, der alles sieht und weiß, der wirklich weiß, wie die Dinge sind. Jeder Gefangene, egal aus welchem Grund er im Gefängnis sitzt, versteht, wie schwer es ist, in diesem schwierigen Zustand zu sein. Besonders wenn die ganze Sache noch dadurch erschwert wird, dass man gefoltert wird, wie es im Fall von Boetius war. Boetius wird zu Tode gequält, mit keinem anderen, aus keinem anderen Grund als seiner hohen Überzeugungen, was die Politik, die Philosophie betrifft und die Gesellschaft. Boetius wurde ungerechterweise eingesperrt und er kann ein Vorbild sein für alle, die ungerecht auch heute noch eingesperrt sind. Er hat eine Tür geöffnet zur Betrachtung des Geheimnisses des Kreuzes von Golgotha. Ein Zeitgenosse von Boetius war Cassiodorus. Er ist um 485 geboren. Er starb ca. 580 im Kloster Vivarium. Auch Cassiodorus widmete sich dem politischen und kulturellen Leben, wie so viele große Gestalten seiner Zeit. Er war ein Freund von Boetius und des zukünftigen Papstes Gregor des Großen. Cassiodorus übernahm hohe Ämter im politischen Leben und er hatte die Aufgabe, mit den neuen Völkern zusammenzuarbeiten. Er war ein Beispiel ein Beispiel der Versöhnung der Kulturen und der Gesellschaften zwischen Rom und den Goten. Auch er wollte eine Synthese zwischen der christlich-italischen Kultur und der neuen gotischen Kultur schaffen. Und er erkannte die Wichtigkeit der mönchischen Bewegung in den christlichen Ländern, Wichtigkeit gerade für diese Arbeit der Versöhnung der verschiedenen Völker. Er setzte für diese sein Wissen und seinen Reichtum dafür ein, diese Versöhnung zwischen den Völkern durchzusetzen. Und er brachte auch die Idee auf, gerade den Klöstern die Aufgabe anzuvertrauen, Kultur und Religion den neuen Völkern zu übertragen, damit aus der alten Welt die wahren Güter nicht verloren gingen. Und dadurch wurden die großen Werke des Altertums und auch der Mönche bewahrt. Die Mönche durften sich seiner Meinung nach nicht nur mit den händischen Werken, also Landwirtschaft und so weiter, beschäftigen, sondern mussten auch daran arbeiten, Handschriften zu kopieren und die Kulturgüter weiterzugeben. Cassiodorus zeichnete sich durch seine Werke der Nächstenliebe, aber auch der Übertragung der geistlichen Güter für die Zukunft aus. Das Gebet, das aus der Heiligen Schrift genährt ist und ganz besonders aus der Lesung der Psalmen genährt ist, muss als eine geistliche Nahrung, eine notwendige geistliche Nahrung für alle gesehen werden, so schreibt Cassiodorus. Er schreibt: Ich habe in Ravenna meine politische Karriere aufgegeben, um nicht mehr den weltlichen Angelegenheiten zu sehr nachgehen zu müssen. Ich habe in den Psalmen gelesen, und du machst mich, er spricht Gott an, dürstend nach der heilsamen Süßigkeit, die ganz im Gegensatz steht dazu, zu der Bitterkeit des aktiven Lebens. Trotz seiner Aktivitäten hat er immer im Blick als Ziel das monastische Leben. Für Cassiodorus sind die ganzen wissenschaftlichen Erkenntnisse, auch philosophischen Erkenntnisse des Altertums äußerst wichtig. Er selbst widmet sich auch der philosophischen, theologischen Studien. Und er greift mit Ehrfurcht auch die Gedanken und die Ansätze anderer großer Denker und auch der Antike auf. Er schreibt zum Beispiel über Augustinus, dass es schwer ist, etwas zu finden, was er, Augustinus, nicht schon ausführlichst behandelt hätte. Die Heiligkeit, so schreibt er, ist nicht nur für die bestimmt, die zum Martyrium gerufen sind oder die ihr Leben im Kloster verbringen, sondern für alle, die sich darum bemühen, in einem Leben der Tugenden, die den Versuchungen der Welt und des eigenen Ich zu widerstehen. Und wie kann man diesen Weg beschreiten? Durch beständiges Gebet, durch Wachsamkeit, denn der Feind wird keine Möglichkeit außer Acht lassen, von dieser Aufmerksamkeit für Christus abzulenken. Auch für uns ist es natürlich ganz wichtig, diesen Gedanken aufzugreifen. Auch wir leben in einer Zeit des Zusammentreffens von Kulturen. Wir leben auch in einer Zeit der zerstörten Kulturen, der Gewalt. Und wir müssen uns ganz notwendigerweise dafür einsetzen, die großen Werte an die Zukunft weiterzugeben. Und zwar auf einem Weg der Versöhnung und des Friedens. Und wir müssen uns auch auf Gott ausrichten, auf Gott, der ein menschliches Antlitz angenommen hat, der sich in Christus offenbart hat. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich zwei Gestalten der Kirche vorstellen, die sich in den Jahren nach dem Untergang des Weströmischen Reiches um die Bewahrung und Weitergabe des antiken Kulturerbes und um die Begegnung der Kulturen bemühten, Boetius und Cassiodor. Boetius wurde in Rom um 480 geboren, stammte aus einem der vornehmsten Geschlechter des alten Rom, schlug dann früh die politische Laufbahn ein und war schon mit 24 Jahren Senator. Durch seine religiösen und philosophischen Studien, in denen er eine Harmonie zwischen dem hellenistisch-römischen Erbe und der Botschaft des Evangeliums herzustellen versuchte, wurde er zu einem bedeutenden Vermittler zwischen Antike und Mittelalter. Tragisch ist sein früher Tod, Von König Theodorich, in dessen Diensten er gestanden hatte, wurde des Hochverrats verdächtigt und 524 unschuldig hingerichtet. Das Bewegendste von den vielen Büchern, die er geschrieben hat, ist das, was er in dem Kerker schrieb. Die Consolatione Philosophiae über die Tröstung der Philosophie in dieser Situation, in der er gefoltert wurde und wusste, dass er dem Tod entgegenging, Trost und innere Freude und Frieden zu finden. Er sagt, im Kerker erkennt man, was die wirklichen und was die nur scheinbaren Güter sind, lernt man wahre und falsche Freundschaft unterscheiden. Die letzte Freundschaft, die uns niemand nimmt, ist Gott. Vor allen Dingen warnt er aber auch vor dem Fatalismus. Nicht das Schicksal regiert. Wenn es so wäre, dann hat ein Mensch in seiner Lage nichts mehr zu hoffen. Die Vorsehung regiert. Und die Vorsehung ist nicht ein Es, sondern ein Du. Mit ihr kann man reden. Gott, der Mensch gewordene Gott, ist die Vorsehung. So bleibt ihm in dieser Lage die Rede mit Gott, der Dialog mit Gott, damit die Hoffnung und der innere Frieden. Und so spricht er aus dem Kerker heraus nicht nur zu so vielen Menschen, die auch heute ungerecht im Gefängnis sitzen, sondern zu uns allen, dass wir die Wahrheit suchen, dass wir die wirklichen Güter suchen und so recht zu leben lernen. Cassiodor wurde um 485 in Kalabrien in Süditalien geboren. Auch er hatte große politische Karriere, aber eines Tages sagt er, dies reicht nicht, hat sich von der Politik abgekehrt und das Kloster Vivarium gegründet, dessen Hauptaufgabe in der Pflege des Bildungs- und Kulturguts der Antike bestand. Er wollte ganz bewusst die neuen Völker und die alte Kultur miteinander in eine innere Synthese bringen. Er hat sogar den Goten, die einen Inferioritätskomplex hatten, weil sie ohne Geschichte waren, eine Geschichte der Goten geschrieben und wollte so wirklich zu der Begegnung der Kulturen führen. Und dazu hat er also dann auch die Weitergabe der alten Kultur in dem Weitergeben von Handschriften, Erhaltung alter Schriften organisiert. Aber auch er wusste, dass das Innerste, das alle Kulturen beseelt, die Beziehung zu Gott ist, so blieb in aller kulturellen Arbeit, die er machte, doch das eigentlich Mönchische für ihn, das Reden mit Gott und der Dienst der Caritas für alle, die ihrer bedürfen. Mit Freude heiße ich alle deutschsprachigen Besucher dieser Generalaudienz willkommen. Und Ihnen grüße ich besonders die Teilnehmer an der Tagung der Internationalen Stiftung Humanum. Im Schauen auf Jesus Christus, der in seinem Kreuzestod alles Leid der Welt auf sich genommen hat, finden wir Halt und Trost. Er führt uns zum wahren Heil und ihm wollen wir unser Leben anvertrauen. Der Herr schenke euch allen seine Gnade und einen gesegneten Weg zum Osterfest.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex ordum ed usque in seculum.
adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.